Amt, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie bitten, ob Sie hinten hören können? Geht das, also wenn meine Stimme in meine Schuhe sinkt, dann, oder Taschentuch, dass ich was sehe, nicht wahr? Denn es kann sein, dass das passiert. Ich bin so dran gewöhnt zu denken, dass das Verstärker sind, und die sind es nicht. Also das ist eine Täuschung hier in diesem Evangeliumzentrum und ungeziemend für Leute mit ihrem Zeugnis. Nun, der Mensch braucht Brot und Gemeinschaft. Sie wissen, dass man in letzter Zeit in Deutschland Gallup Polls, also Rundfragen gemacht hat, besonders unter Studenten. Und Frage Nummer eins, Problem Nummer eins bei den Studenten ist Einsamkeit. Und die stehen auch dazu. Die sagen, wir sind schrecklich einsam. Selbst die Examina sind unpersönlich, nicht wahr? Diese Multiple Choice. Alles ist unpersönlich. Und sie wollen persönlich sein. Das heißt Gemeinschaft, Austausch. Sie wollen mit einem reden. Man kann die Leute nicht loswerden. Am Abend, ich war 12, 1, 2 Uhr morgens, weil sie nur die Gelegenheit wahrnehmen wollen, Austausch zu haben. Und das ist unser Problem für heute Abend. Der Mensch braucht Brot und Gemeinschaft. Nun, ich lese Ihnen etwas vor, um das zu erläutern. Sie werden nicht gleich verstehen, warum ich es tue. Aber dann hoffe ich, dass die Aha-Reaktion kommt am Ende. Sie sind alle in Wien psychologisch sehr bewandert, nicht wahr? Sie wissen, was die Aha-Reaktion ist. Und ich hoffe nicht, dass es zu einer Oho-Reaktion wird. Es ist im 2. Könige 6. Jemand hat mich gestern Abend, nachdem ich fertig war, angesprochen auf dieses Wort. Und das ist mir, ich bin das Wort nicht losgeworden den ganzen Tag. Es ist im 2. Könige 6, 24 bis 30. Danach begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Syrien ist, macht Schlagzeilen heute, nicht wahr, sein ganzes Heer sammelte und hinaufzog und Samaria belagerte. Da entstand eine große Hungersnot in Samaria während der Belagerung, so dass ein Eselskopf 80 Lot Silber und ein Viertelkab Taubenmist 5 Lot Silber galt. Ich werde das Ihnen interpretieren gleich. Als nun einst der König von Israel auf der Mauer einherging, flehte ihn ein Weib an und sprach: Hilf, mein Herr König! Und er erwiderte: Hilf dir der Herr nicht, womit soll ich dir helfen? Mit etwas von der Tenne, also Wein, oder von der Kelter, Mehl? Und er fragte sie: Was willst du? Und sie antwortete: Das Weib sprach da zu mir: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Wie ich aber am anderen Tag zu ihr sagte: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Da hatte sie ihren Sohn versteckt. Und als der König die Worte des Weibes hörte, zerriss er seine Kleider, während auf der Mauer einherging. Menschen fressen ihre eigenen Kinder und töten sie. Und dann in Kapitel 7 des gleichen Buches 3. Es waren aber 4 aussätzige Männer vor der Stadt Samaria, die weilten als Aussätzige draußen vor dem Tor. Und diese sprachen zueinander: Was wollen wir hier bleiben, bis wir tot sind? In der Stadt fressen sie Menschen. Wir sind Aussätzige. Was wollen wir hier bleiben? Wenn wir uns vornehmen, in die Stadt zu gehen, wo doch die Hungersnot drin herrscht, so müssen wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. Wohlan, wir wollen ins Lager der Syrer übergehen. Lassen Sie uns leben, so bleiben wir am Leben. Töten Sie uns, so sterben wir. Also machten sie sich in der Dämmerung auf, um ins Lager der Syrier zu gehen. Und als sie ans Ende des Lagers der Syrier kamen, siehe, da war kein Mensch drin. Der Herr hatte nämlich das Heer der Syrer, Getüse von Wagen und Getüse von Russen, Getüse einer großen Streitmacht hören lassen, so dass sie zueinander sagten, gewiss hat der König von Israel, der eingeschlossen war in Samarien, die Könige der Ägypter wieder uns gedungen, dass sie uns überfallen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Dämmerung geflohen und hatten ihre Zelte, ihre Pferde, ihre Esel, das Lager, wie es stand, verlassen und waren geflohen, um ihr Leben zu retten. Und als nun jene Aussätzigen ans Ende des Lagers kamen, traten sie in ein Zelt. Sie aßen und tranken. Da war das Frühstück bereit. Frühmorgens war wahrscheinlich noch Eis. Ich hoffe, dass die Eier nicht so hart waren. Da nahmen sie Silber und Gold und Kleider draus. Sie hatten nicht nur Augen für das Essen, sie waren Bettler, nicht wahr? Sondern Gold und Silber und Kleider daraus. Und sie gingen hin und vergruben es. Hatten ein Auge für die Zukunft. Dann kehrten sie zurück und sie traten in ein anderes Zelt. Sie gingen planmäßig vor, diese Kerle. Sie raubten es aus, sie gingen hin und vergruben den Raub. Danach sprachen sie zueinander. Gucken Sie mal Ihre Gesichter an, man sieht's. Es ist nicht recht, das, was wir tun. Jemand hat ein Gewissen. Es ist nicht recht, was wir da tun. Denn der heutige Tag ist ein Tag froher Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so trifft uns Schuld. Wohlan, lasst uns hineingehen, um es im Palast des Königs zu sagen. Soll denn ein König auf 4 verhungerte, aussätzige Männer hören? Nur jetzt hatten sie solche Beuchel, nicht wahr? Aber man sah, nicht wahr, das hat sich noch nicht repariert, all dieses oben, nicht wahr? Die waren satt, aber soll der König auf sie hören? Und als sie hinkamen, riefen sie die Torhüter der Stadt an und meldeten ihnen, wir sind zum Lager der Syrer gekommen, die Syrer umzingeln uns, aber es war kein Mann zu sehen und nichts von einem Menschen zu hören. Nur die Pferde, die Esel angebunden und ihre Zelte, wie sie lagen und standen. Da riefen die Torhüter und man meldete es drinnen im Palast des Königs. Und der König erhob sich mitten in der Nacht und sprach zu seinen Dienern, nun will ich euch sagen, was die Syrer gegen uns vorhaben. Sie wissen, dass wir Hunger leiden. Da sind wir denn aus dem Lager weggegangen, denn sie sind aus dem Lager weggegangen, um sich auf den Felde zu verbergen und denken, wenn sie aus der Stadt herauskommen, können wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Dann antwortete einer seiner Diener, so nehme dann doch ein paar von den übrig gebliebenen Pferden, die noch da sind, und geht ihnen ja doch wie allen anderen. Es geht ihnen ja doch wie allen anderen, die draufgegangen sind. Da wollen wir sie aussenden und dann schauen. Dieser Diener, nicht wahr, er hatte mit diesen Menschen, mit diesen 4 Aussätzigen gesprochen. Und ihr Zeugnis war so überzeugend, dass er ihnen glaubte. Hören Sie sehr genau zu. Der König hat wahrscheinlich nicht mit ihnen gesprochen. Er hat es nur gehört zweiter Hand. Und deshalb glaubte er nicht. Und der Diener sagt, guck mal, wir müssen diese Pferde sowieso notschlachten, denn es gibt nichts zu fressen in der Stadt. Schick doch dort 2 Gespanne raus. Probier es. Denn er war heimlich überzeugt, dass das Zeugnis dieser Männer, obwohl sie aussätzig waren, so echt klang. Ich war, man weiß, wenn jemand die Wahrheit sagt. Und man weiß, wenn es falsches Zeugnis ist. Stimmt oder stimmt's nicht? Und diese Leute, die Diener, hatten gehört und der König nicht. Die wollen wir aussenden und dann schauen. Da holte man zwei gespannte Pferde. Und der König sandte sie dem Heere der Syrier nach mit dem Befehl, geht und schaut, prüfet. Und als sie ihnen nun bis an den Jordan nachzogen, siehe, da lagen alle Wege voller Kleider und Waffen, welche die Syrier auf ihrer hastigen Flucht vor sich geworfen hatten. Und da kehrten die Boten um und meldeten es dem König, die hatten es jetzt gesehen. Und der König glaubte es, weil er Zeugnis erster Hand gehört hatte. Nun ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Syrier, und es galt ein Scheffel Feinmehl, ein Lot Silber und zwei Scheffel Gerste, ein Lot nach dem Wort des Herrn. Da der König aber hatte einen Offizier, der sein Gurthalter war. In dem Kriegswagen mussten sie jemanden haben, der sie festhielt an den Gurt, nicht wahr, während sie kämpften. Und dieser war ein sehr wichtiger Dienst, dass der König überall sich bewegen konnte, ohne aus dem Kriegswagen rauszufallen. Und da war also das Amt des Gurthalters ein sehr, sehr hohes Amt unter den Syrern. Und das war das Amt des Gurthalters. Und dieser Mann war der Mann, der gesagt hat, als Elisa sagte, die Preise werden bis morgen normal, er hat ihm gesagt, das glaube ich dir nicht. Und da hat Elisa zu ihm gesagt, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber du wirst nicht daran teilnehmen. Der Mann war nicht bereit, dem Wort Gottes zu glauben. Und da sollte er sehen, aber nicht daran teilnehmen. Wie könnte das sein? Hier ist es. Also der Gurthalter zum Aufseher im Tor bestellt. Er war bestellt, um den Verkehr zu regeln im Tor, nicht wahr, weil es Chaos gab, wie die Leute alle rausstürzen aus der Stadt. Und der König aber hatte den Offizier, den Gurthalter, zum Aufseher im Tor bestellt. Und sie zertraten ihn das Volk im Tor, dass er starb, wie der Gottesmann verkündigt hatte, als der König zu ihm herabgekommen war. So geschah es, was der Gottesmann zum König gesagt hatte, morgen um diese Zeit werden zwei Scheffel Gerste im Tor Samaria ein Lot Silber gelten und ein Scheffel Semmelmehl ein Lot. Und da hatte der Offizier dem Gottesmann geantwortet, wenn der Herr Luken am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Er hatte gesagt, nun, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Und so erging es ihm jetzt, das Volk zertrat ihn im Tor, dass er starb. Nun, das war die Geschichte. Und jetzt ein Wort aus Matthäus 4,4, wo Jesus sagt, nicht vom Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und dann Johannes 6, 35, da lesen wir Johannes 6, 35, da lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Wir beten zusammen. Jesus, wir bitten dich, gib uns Weisheit, das zu sagen, was wir sagen sollen heute Abend. Und gib uns Weisheit zum Reden und gib uns Verstand und auch Geduld zum Hören, dass wir das vernehmen, was deine Worte uns sagen und damit leben. So sei du bei uns. Gib uns die Freude deines Geistes heute Abend. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum braucht der Mensch Brot und warum braucht er Gemeinschaft? Warum sind beide nötig? Warum können wir nicht von Brot allein essen? Warum können wir nicht den Körper allein ernähren und dann ein glückliches, frohes Leben führen? Warum müssen wir noch das Wort oder die Gemeinschaft dazu haben? Wir sprechen über Brot und Gemeinschaft. Nun, Gemeinschaft ist eine Sache, die man durch Austausch, meist mit Worten, tätigt, nicht wahr? Ich habe sehr gern, wenn Leute mit mir reden. Oft geschieht es am Tisch, nicht wahr? Da isst man Brot oder was Besseres und man tauscht sich zur gleichen Zeit aus. Und das macht eine nette Ambiance für einen Abend, nicht wahr? Praktizieren wir selber. Aber da stumm zu sitzen und Brot zu stopfen oder Schnitzel, was Sie wollen, zu stopfen, wie die Schweizer sagen, hat kein Spitz. Man muss doch miteinander reden, nicht wahr? Und dieses Reden miteinander ist ein Teil der Gemeinschaft, von der ich sprechen will heute Abend. Die Gemeinschaft zusammen mit dem Essen von Brot. Nun, wie ist das? Warum sind beide nötig? Ich sage es gleich vorneweg. Und dann können Sie das wie einen roten Faden im Speicherungssystem hier oben behalten, bis wir fertig sind und weggehen können. Mein Körper, ich weiß es nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber Ihr Körper ist von Brot abhängig. Und indem Sie das Brot aneignen, was bekommen Sie? Sie bekommen da Kraft, nicht wahr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Sie trinken einen Schluck vielleicht Aperitif vorneweg und dann essen Sie etwas Brot dazu und dann geht die Unterhaltung los, der Austausch startet. Das Brot ist der Brennstoff, von dem der Körper lebt. Der Brennstoff. Und wie lebt der Körper von dem Brennstoff Brot? In dem sind Sie absolut 100% mit mir jetzt. In dem das Brot zu einem Teil wird von Ihnen, werden Sie erquickt und gestärkt. Also Brennstoff funktioniert in unserem Körper nur so weit, dass das Brot ein Teil wird von mir. Nun, wenn ich Brot esse, geht das in meinen Mund hinein und Sie wissen, man kaut. Und wenn Sie aufmerksame Kauer sind, was ich sehr hoffe, dass Sie nicht so hastig sind mit dem Essen, was wird mit dem Brot im Munde? Es wird süß, nicht wahr? Zucker. Und Zucker geht sublingual unter der Zunge in die Blutbahn hinüber, wird geführt zur Leber, dort gespeichert wie Glykogen und andere Stoffe. Und siehe da, nach 2 Stunden könnten Sie, auch wenn Sie mich sezieren würden und ganz auseinandernehmen würden, eine Obduktion machen würden, könnten Sie mich nicht trennen von dem Brot, denn das Brot finden Sie nicht mehr, Sie finden nur mich. Stimmt oder stimmt nicht? Das Brot ist verschwunden, das Brot ist integriert worden, das Brot ist ich geworden. Die Schweizer sagen, das Brot ist mich geworden, aber das ist doch falsch wohl, wenn ich richtig Deutsch mit Ihnen rede. Aber das Brot ist doch, Sie sind der Schinken, den Sie gestern gegessen haben, nicht wahr? Hier sitzt es, nicht wahr? Überall um uns herum. Und Sie könnten mich mit einem guten Messer sezieren. Und es ist kein Unterschied zwischen mir und dem Brot oder was ich gegessen habe. Ich bin das Brot. Und indem das Brot ich geworden ist, habe ich dabei Erquickung und Kraft bekommen. Also der Prozess der Integrierung des Brotes macht mich. Also ich finde das ganz wunderbare Erkenntnis. Denn es gibt mir Energie und zur gleichen Zeit, wie ich die Energie bekomme, ist Brot ich. ist doch ein Geheimnis, nicht wahr? Aber ich bestehe aus solchen Molekülen. Und indem sie ein Teil von mir wurden, bin ich. Und ich bin quicklebendig dabei. Und Sie auch, mehr oder weniger, je nachdem Sie aussehen vor mir heute Abend. Nun, Gott sagt, Gottes Wort sagt, und die Medizin bestätigt es, dass das Brot der Stab des Lebens ist. Und so ist es. Nun, unser Anliegen für heute Abend ist, warum ist Wort, Gemeinschaft, Austausch mit Gott und mit Menschen auch nötig? Der Mensch kann nicht vom Brot allein leben. Also das Brot ist schon gut für mich körperlich. Aber warum muss ich auch diese Gemeinschaft, dieses Wort, diesen Austausch auch haben, damit ich leben kann? Soll ich Ihnen das auch sagen? Der Grund ist ganz einfach. Der Grund liegt darin, dass indem ich die Denkweise, die Gedanken Gottes übernehme, werden die Gedanken Gottes ein Teil von mir. Ein Brot wird zum Ich und die Gemeinschaft, besonders mit Gott, wird zum Ich auch. Und deshalb wollte ich Ihnen das gleich vorneweg sagen, damit Sie verstehen, um was es geht. Nun, lasst uns diesmal hier angucken. Der Mensch besteht nach der Heiligen Schrift und auch nach moderner wissenschaftlicher Erkenntnis heute. Der Mensch besteht aus dem zentralen Ego. Also das ist seine Psyche, sein Ich, das bin ich. Man kann das nicht sehen, aber das ist das Zentrale, die Psyche, von dem ich bin. Nun, die Psyche ist transzendent und nicht immanent. Also die Psyche ist nicht gebaut aus Kohlenstoffatomen oder aus Brot. Aber die Psyche hat diese anspruchsvolle Maschine zum Ausführen der Wünsche und des Willens der Psyche. Wenn die Psyche einen Wunsch hat und will etwas greifen, muss er Brot in den Mund stopfen, dann muss die Psyche zuerst eine Lenkung haben, und Muskeln müssen kontrahieren, und da muss eben die Energie des Brotes dabei sein, um das zu tun. Das ist eine Maschine, die das Soma, wie ich gestern Abend sagte, dies ist der maschinelle Teil von uns, gekoppelt auf engste Art und Weise mit der Psyche, mit dieser reversiblen Reaktion. Und das Auge leitet die Impulse von der Umwelt auf elektronische Art und Weise in die Psyche, hier rein in die Psyche, und ich habe Verbindung mit meiner Umwelt, und damit kann ich mich austauschen mit der Umwelt. Und das braucht sehr viel Energie. Und das braucht sehr viel Organisation. Und deshalb braucht der Leib Brennstoff, um das zu tun. Denn es ist eine elektronische Anlage und Elektronik braucht Energie, um eben planmäßig vor sich zu gehen. Das Ohr tut das Gleiche, die Nase tut das Gleiche, der Mund tut das Gleiche und das Tastgefühl, die Propriozeption tut das Gleiche. So dass alles, was die Psyche will, Verbindung haben mit der Umwelt, dass ich ein Wort hören kann zum Beispiel, dass ich Hunger habe und esse, dass alles, was die Psyche will, beeinflusst das Soma. Aber auf der anderen Seite, wie es dem Soma, dem Leib geht, beeinflusst die Psyche. Wenn Sie wissen, was psychosomatische Krankheiten sind, werden Sie mich verstehen. Wenn die Psyche krank ist, kann das Soma krank werden. Und wenn das Soma krank ist, kann die Psyche auch krank werden. Aber diese Wechselbeziehung ist da, damit die Psyche verbunden ist mit der Umwelt und sie von anderen Menschen hören können, was sie sagen, und auch Gemeinschaft mit ihnen haben können, auch Brot von ihnen bekommen können. All diese Wechselwirkung ist da. Aber diese erste Verbindung ist da, und das verstehen die meisten von uns, dass das so ist. Aber auf der anderen Seite, der Geist oder das Pneuma ist das Mittel, das uns mit Gott, mit der Transzendenz, mit der Gedankenwelt Gottes verbindet. Und überlegen Sie, wenn meine Psyche etwas will von der Umwelt, ändert meine Psyche das Soma. Und so durch das Soma beeinflusse ich meine Umwelt. Das ist sehr, sehr wichtig, was ich jetzt zu sagen habe. So ist es, dass die Psyche, wenn sie in Verbindung ist mit Gott, ändert Gott. Warum beten Sie denn? Sie beten, oh Gott, handle für mein Kind und rette es. Und Gott handelt für das Kind und rettet es, wenn sein Wille ist. Und so ist die Tatsache, dass es Gebet gibt und dass ein Mensch erfolgreich beten kann, besonders bei seinen Kindern, der Beweis dafür, dass es diese Wechselbeziehung gibt zwischen meinem Geist, der, wenn er erlöst ist, mit Gottes Geist in Verbindung steht. Und wenn Gottes Geist mit mir in Verbindung steht, da Gott ein Gott des Lebens ist, ändert er mich und meine Psyche durch den erlösten Geist. Mein Geist, sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich sein Kind bin. Haben Sie dieses Zeugnis? Überlegen Sie das. Wenn Sie Vergebung der Sünden haben in Jesus, weil er für Sie persönlich ans Kreuz gegangen ist, dann wissen Sie sehr wohl, dass diese Verbindung da ist und dass Sie Kontakt und Gemeinschaft haben mit Gott, durch Gottes Wort. Und wenn diese Gemeinschaft da ist, ist das eine Wechselbeziehung. Sie haben Beziehung zu Gott und Gott hat Beziehung zu Ihnen und das Ganze arbeitet zusammen und das eine hat eine Wirkung auf das andere. Nun, wenn auf diese Art und Weise Gottes Gedanken zu Ihnen kommen, Gottes Wort zu Ihnen kommt, wenn auf diese Art und Weise das geschieht, dann werden Sie neu werden durch Gottes Wort. Das ist die Methodik, mit welcher die Verkündigung des Wortes Gottes geschieht. Mein Geist, wenn er erlöst ist, ist in Kontakt mit Gottes Geist. Und das ist eine Realität mit mir, die ich genieße. Und deshalb kann der Mensch nicht allein, sind Sie mit mir, kann der Mensch nicht allein Brot essen, um seinen Leib zu nähren. Es wird seinen Leib nähren und wir freuen uns, wenn es mehr ist als Brot, wird es tun. Aber der Geist des Menschen nährt seine Psyche von der anderen Seite aus. Die Bibel gibt uns die erschütternde Nachricht, dass durch die Sünde sehr viele Menschen tot sind und keine Verbindung mit Gott haben. Und deshalb ist diese Wechselbeziehung von der anderen Seite aus nicht da, weil der Geist nur lebendig wird durch das Wort Gottes. Und deshalb können wir nicht leben ohne Brot. Der Körper stirbt. Aber wenn wir versuchen zu leben
ohne Wort Gottes und Gemeinschaft mit Gott, was muss geschehen? Genau das Gleiche, wie mit dem Leib geschieht. Der Leib stirbt. Oder wenn das Brot verfälscht ist, leidet der Leib drunter bis zum Tode. Wenn Sie nur Weißbrot essen, die ganze Zeit, was ein Vitamin-Dieb ist, werden Sie darunter leiden. Aber wenn Sie vollwertiges Brot essen, gedeiht der Leib, das Soma, und Sie können ein Herr marschieren, bis Sie 70 Jahre alt sind, nicht wahr? Ist ja wunderbar. Aber wie ist es mit dem Geist? Haben Sie heute das Wort gehabt? Nehmen Sie sich Zeit, dreimal am Tag zu essen? Oh ja, Sie sehen so aus. Und ich freue mich sehr, dass das so ist. Ich habe es nicht gern, wenn ich nur Skelette vor mir habe. Man sagt im Englischen, pear-shaped is happy. Wissen Sie, was das bedeutet? Also wenn man birnenförmig ist, ist das Glück, nicht wahr? Nun, die braucht es nicht sehr zu ernst zu nehmen. Aber ernährt muss man sein, und das geschieht auf dieser Seite, aber auf der anderen Seite. Der Mensch ist gebaut für die Gedanken Gottes. Er ist gebaut dafür, die Wege, die Ideen Gottes zu bewegen, denn sie erhalten seinen Geist. Die Gedanken Gottes tun das. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist sehr wichtig, dass man regelmäßig ist in diesen Dingen. Entschuldigen Sie, dass das so ist, aber es ist so. Und Sie wissen das in Bezug auf den Leib. Aber ich würde nie sehr sagen, dass die lieben Leute in Wien nur fleischlich gesonnen sind. Dass sie nur in Restaurants gehen, obwohl die Restaurants hier sehr gut bevölkert sind, nach meiner Erfahrung. Da sorgen Sie dafür und nehmen Sie 2-3 Stunden am Abend, um das zu tun. Und es ist gut so, ich freue mich. Wenn die Gemeinschaft zur gleichen Zeit da ist, die das begleitet, und Sie haben dann einen Ausgleich. Aber es sind sehr viele Leute, die für die geistliche Seite, weder privat noch öffentlich, wirklich Zeit nehmen. Und der Mensch muss Gemeinschaft haben, das Wort Gottes haben, um das zu tun, sonst wird sein Geist verkümmern. Es ist sehr schrecklich, dass es Menschen gibt, die nie einen Gedanken haben für diese Sachen. Wir müssen diese Gemeinschaft haben. Nun, was ist ein Wort und was ist Gemeinschaft? Sie dürfen nicht denken, dass ich eine starre, steife Haltung habe in Bezug auf das Wort Gottes. Ich denke nicht, dass Sie von mir halten werden, dass ich meine, dass das Wort Gottes eine magische Wirkung habe. Dass wenn ich eine Bibel bei mir trage, dass das ein Talisman ist, dass ich einfach davor geschützt bin vor allen Unglücken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Wort Gottes im Grunde genommen eine Idee ist, eine Denkweise ist. Mir ist das aufgefallen in Finnland vor einiger Zeit, da hatte ich einen Vortrag zu halten über den genetischen Code. Da haben sie argumentiert, dass wenn sie die Buchstaben des genetischen Codes durch Zufall zusammenbauen könnten zu Worten, dass sie die Idee, die hinter den Worten ist, durch Zufall auch machen können. Und das hat mich erschüttert. Es waren 1000 finnische Studenten da. Das war ihre Einstellung. Dass wenn man einfach die Sequenzen, die Reihenfolgen der Buchstaben durch Zufall zusammenreiht, wenn sie zufällig etwas bedeuten, dass man automatisch die Idee, die dahinter synthetisiert hat, das ist sehr falsch. Und ich habe es denen mit einem Beispiel, mit diesem Beispiel bewiesen, dann kann ich übergehen zu dem, was ich sagen will, über die Ideen, die Gedanken Gottes. Ich sagte also, gut, lasst uns es ausprobieren. Wenn Sie Argumente mit Leuten haben, ist es immer gut, dass man sie ausprobiert. Machen Experimente. Er hat gesagt, wir nehmen einen Hut mit all den Buchstaben drin und wir ziehen raus. Da habe ich rausgezogen, J. Dann habe ich rausgezogen, A. J-A.
Da haben sie, ich habe gesagt, ja, was habe ich damit gemacht? Und die sagten, ja, das haben sie mitgemacht. Die waren finnischsprechend, 90%, und 10% schwedischsprechend. Nun, ich sagte dann also gut, weil ich ein bisschen finnisch gelernt hatte, ich sagte, was bedeutet das? Was ist die Idee hinter diesem Wort?
Da waren sie still wie sie, nicht wahr? Die sind nicht daran gewöhnt, dass es einen Dialog gibt. Die wollen immer einen Monolog haben, sich sehr bequem machen, den Einschlafen, wie man sieht, nicht wahr? Da habe ich gesagt, was bedeutet das? Die haben kein Wort gesagt.
Da sagte ich, also es bedeutet Affirmation. Sie wissen alle, was Affirmation bedeutet. Also Affirmation ist okay. Ja. Okay. Ja. Da waren die Finnen natürlich wütend, denn im Schwedischen heißt es okay, aber nicht im Finnischen. Im Finnischen heißt es und, also plus, Pluszeichen, was die Banken abnehmen, nicht wahr? Plus, Minus haben sie nicht dabei, plus. Sehen Sie, wie ich bin? Sehr viele Leute meinen, dass wenn sie das Wort, dies kommt sehr viel vor unter gesetzlichen Christen, passen Sie auf. Die meinen, dass Sie eine Formel mit Worten sagen können. Noch verstehen Sie nicht, was es bedeutet. Und das ist das Wichtigste, dass wir verstehen, was ein Wort bedeutet. Nun, wenn wir Gottes Wort lesen, es hat keinen Sinn, das als Schutzmaßnahme magisch zu benutzen. Viele meinen, dass wenn sie den Vater unser schneller runtersagen, dass das sie schützt. Ich sprach mit einem, und er war ein Colonel bei den Amerikanern. Der reiste mit mir von Ipswich nach London. Und ich habe zu ihm gesagt, Colonel, sind Sie jemals abgeschossen worden? Und er sagte, ja. Und ich habe gesagt, was haben Sie getan? Und er sagte zu mir, ich habe schnell so viel Vater unseres gesagt, bis ich, wie sagt man, eject, bis ich eben rausspringen konnte. Schleudersitz. Bis ich den Schleudersitz benutzte, jawohl. Und ich sagte, hat das Vater unser Sie gerettet? Und er sagte, ja, ich bin mit dem Schleudersitz davon gekommen. So ist das nicht. So ist das nicht. Das, was Gottes Wort will an uns, ist, dass wir den Gedanken dahinter verstehen und dass dieser Gedanke so absorbiert wird in meinem Wesen, dass wenn das Wort von Gott kommt, hören Sie, was ich sage, dass Ihre Denkweise Gottes Denkweise ist. Denn unsere natürlichen Gedanken sind nicht seine Gedanken und unsere natürlichen Wege sind nicht unsere Wege. Wir müssen seine Gedanken annehmen und sie müssen ein Teil werden von uns. Von ganzem Herzen sagen wir ja dazu. Das ist die rechte Benutzung des Wortes Gottes. Verstehen Sie, es ist nicht ein Schutz gegen Magie, sondern es ist eine Erneuerung der Gedanken. Und was ich Ihnen sagen will, ist dieses. Wir haben alle Mühe, so zu denken, wie Gott denkt. Wissen Sie, was die meisten von uns denken? Dass wenn wir fromm sind und ein tadelloses Leben führen und vielleicht so viele Formen am Tag herunterleiern, dass wir dann sicher sind. Und was Gott sagt, ist, das ist nicht der Fall. Was wir haben müssen, ist die Gedanken, die er hat. Und wissen Sie, was seine Gedanken sind? Dass er sie, dass er ihnen von außen das Heil anbietet, die Vergebung anbietet und nicht ihre Werke machen das Heil. Das ist Gottes Gedanke da und diese Gedanken muss ich annehmen. Und das hört sich alles
schrecklich theologisch an, nicht wahr? Ich sehe ihre Gesichter. Das ist Theologie und diese Dinge, die funktionieren nicht. Das funktioniert nicht bei mir, wenn ich das höre. Stimmt oder stimmt's nicht? Ich habe deshalb, wie ich jeden Abend versucht habe zu tun, ich habe deshalb eine Geschichte herangezogen, um Ihnen ganz klar zu machen, was Gott mit uns vorhat in diesem Leben und nachher. Und das ist die Geschichte von dieser Belagerung von Samaria, die ich Ihnen vorgelesen habe. Vorneweg sage ich, dass ein Lot Silber 14,4 Gramm Silber ist. Das nur Sie im Preis haben, nicht wahr? Und deshalb, dass ein Eselskopf in dieser Belagerung 1 Kilogramm und 152 Gramm kostete. Silber. 1 Kilogramm, 152 Gramm Silber kostete ein Eselskopf. Und Sie wissen, dass einem Eselskopf nicht viel Fleisch ist, nicht wahr? Das Einzige, was man tun kann mit Eselsköpfen, ist sie ein bisschen rasieren, nicht wahr? Und dann einfach die Knochen auskochen, dass man wenigstens die Gelatine und Glycerin rausbekommt, was drin ist, nicht wahr? Aber es ist nicht sehr nahrhaft. Dies, damit Sie wissen, wie schrecklich die Hungersnot war. Ich habe das sehr nötig, heute Abend Ihnen das zu sagen. Ein Kapp Taubenmist ist 2 Liter. Und 2 Liter Taubenmist kostete 72 Gramm Silber. Wenn Sie bedenken an Ihre Münzen, ich war, die kein Silber drin haben, wie kostbar das waren. Die Leute hatten das Geld nicht. Und die Hungersnot in der Stadt war so schlimm, dass man über 1 Kilogramm Silber bezahlen musste für einen Eselskopf. Und Sie wissen, was Sie mit dem Taubenmist getan haben? Haben Sie jemals Taubenmist hoffentlich nicht untersucht? Taubenmist hat ab und zu unverdaute Körner drin. Und die Tauben konnten rausfliegen aus der Stadt und auf den Feldern picken, nicht wahr? Und dann in ihrem Mist waren einige Körner drin, die nicht verdaut waren. Die hat man rausgenommen und gegessen. So schlimm war die Hungersnot. Und als der König herumging auf der Mauer, schreit ihn diese Frau an und sagt: König, hilf mir. Was? Von der Tenne oder von der Weinpresse? Wenn Gott dir nicht hilft, kann ich dir nicht helfen. Nein, sie sagt, das ist es nicht. Gestern haben wir abgemacht, wir haben jeder einen Sohn. Und gestern haben wir meinen Sohn gekocht, geschlachtet und gekocht. Und heute, wo sie dran kommt mit ihrem Sohn, hat sie den Sohn versteckt. Nun, Herr König, sorgt dafür, dass sie rausrückt mit ihrem Kind. Wir wollen das Kind dann schlachten und kochen. Was sagen Sie dazu? Es ist nicht zu sagen, ich fasse es schrecklich. Aber darf ich Ihnen sagen, dass das die größte Selbstverständlichkeit ist heute? Man isst die Kinder nicht, das weiß ich. Aber Sie wissen, dass in Los Angeles vor einigen Monaten Sie einen großen Container, Müllcontainer gefunden haben. Mit was? 20.000? Zerrissenen Babys drin? Und mit Staubsaugermaschine? Ja, ja. Die haben es dem Regen berichtet. Und er hat gesagt, das Einzige, was wir tun können für diese nationale Katastrophe, die waren von einer Abtreibungsklinik. Und sie tun in die Frauen rein, in so eine Art Staubsauger. Und sie zerreißen die Kinder im Mutterleib auseinander im starken Staubsauger. Die Krankenschwester muss dabei sitzen, wie die Glieder rauskommen, muss sie zusammenstellen, zu sehen, dass sie alles rausbekommen haben. Sind wir viel besser? Ich glaube nicht. Denn das Kind im Mutterleib, in dem Alter, wo diese Kinder abgetrieben wurden,
waren viel bewusster als eine Maus. Viel.
Würden Sie es mir erlauben? Ich habe es getan vor dem Fernsehen in der Schweiz. Die haben mich gebeten, eine Drogenvorlesung zu machen. Und da kam ein Mädchen zu mir und sagte, aber Professor, ich finde das absolut unverschämt von Ihnen, dass Sie diesen Mäusen eine Injektion geben. Ich finde das absolut brutal von Ihnen, dass Sie das tun. Ich sagte, liebe Dame, haben Sie gesehen, dass die Maus überhaupt nicht gemerkt hat, dass ich eine Injektion gegeben habe? Wenn der Arzt zu Ihnen kommt, sagt, halt einen Moment, wird wehtun und bums, rein geht es. Sie zucken zusammen, da haben Sie Injektion. Bei den Mäusen sind wir viel lieber. Wir anästhesieren die Stelle zuerst, dass sie nicht mal merken, was sie tun. Oh, sie sagt, ich finde es schrecklich, dass sie Tiere dazu benutzen. Ich habe gesagt, was sagen Sie denn, wenn ich Folgendes tun würde? Und es waren 300 Studenten und Studentinnen vor mir, die ins Amt gehen und sie haben eine Vorlesung bekommen über Drogenabusus, wie man Drogen missbraucht, wie man das vermeiden kann. Und ich habe gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt hören Sie mal zu, hier habe ich eine schöne weiße Maus, und ich hatte eine schöne, zappelnde weiße Maus vor mir. Und ich habe gesagt, jetzt, man muss sie sehr genau anfassen, denn sie beißen nicht wahr, sie sind quicklebendig. Und jetzt vor Ihnen will ich einfach den Schwanz ausziehen. Da schrie ein Mädchen, was? Und ich habe so getan, als ob ich den Schwanz ausziehe. Was? Sie, ich will nicht die Worte sagen. Ich sage, jetzt habe ich nur so getan, jetzt ziehe ich die Beine alle raus. Dann haben sie kapiert, was sie wollte. Ich sage, ja, sie sind bereit, das im eigenen Leibe zu tun. Und die Babys, die sie so auseinanderziehen, sind viel bewusster als eine Maus. Ja, woher wissen Sie denn das? Ich sagte, nehmen Sie ein Kind in sehr frühem Stadium und die Mutter läuft die Treppe zu schnell runter. Dann wird das Kind im Mutterleib den Daumen in den Mund stecken als Zeichen der Beleidigung. Sie sind ganz quick lebendig, weiß doch jede Mutter, wie die Kinder sich bewegen in ihr. Und doch ist man erschrocken, wenn die Bibel davon spricht, dass die Kinder das, die Mütter das ihren Kindern getan haben zu Samaria. Und vergessen vollkommen, dass 20.000 Kinder bis zum 4., 5. Monat kaltblütig mit allen medizinischen Mitteln Leib, buchstäblich, Glied um Glied auseinandergezogen werden. Und dann muss die Krankenschwester kommen und die Stücke zusammenstellen, zu sehen, dass sie alles haben. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, von diesen Frauen, die eben das eine Kind gekocht haben und das andere Kind dann kochen wollten, ich sage, dass sie ihre Spezies als Mütter, Homo sapiens, verloren haben. Die sind einfach Tiere geworden. Die Tiere tun das nicht, oder? Aber was sagen sie heute zu den Medizinern und zu den jungen Damen, wenn man sie so nennen kann, die an ihrem eigenen Leibe ein Kind zerreißen lassen? Man darf nicht sagen, dass das Kind ein Teil der Mutter ist. Das Kind ist nicht ein Teil der Mutter. Das Kind ist ein Fremdkörper, ist ein Eigenkörper. Das Kind von Anfang an ist eine Persönlichkeit. Ich glaube, dass wir sehr schizophren sind in unseren Tagen. Wir sind sehr schnell zu sehen bei anderen, wo es schief geht, sehr langsam zu sehen, wo wir betroffen sind. Stimmt oder stimmt es nicht? So halte ich es auf alle Fälle. Und ich halte, dass die Reaktion von Präsident Reagan richtig war. Er hat angeordnet, dass wir einen nationalen Gottesdienst halten für so eine Schandtat in Amerika. Retten konnte er es nicht, aber was konnte er sonst tun? Nun, die Preissteigerung dort war so schlimm, dass sie nichts zu essen hatten. Sie konnten so viel Geld nicht hergeben für Eselsköpfe. Und da waren sie absolut verzweifelt, dass sie ihre menschliche Spezies, ihre menschliche Art vor Verzweiflung verloren haben, sind zu Tieren geworden. Ich habe festgestellt bei den deutschen Gefangenen, als sie in der größten Not waren, hungerten,
Wissen Sie, sie haben sich gegenseitig in ihrer Not bestohlen. Gegenseitig angegeben. Schrecklich. Schrecklich. Dass man vor lauter Not die Spezies verliert. Nun, die Folge von all dem war, von dieser Not, dass sie eine kolossale Wut bekamen auf die Christen. Denn Elias hat gesagt, das kommt über euch als Gericht Gottes. Und da waren sie böse darüber, dass er sagte, etwas vom Gericht Gottes. Das wollten sie nicht hören. Und wissen Sie, ich weiß es nicht, ob Sie nicht sehr genau hören, was im Fernsehen und im Radio kommt. Alles darf man sein. Yoga-Anhänger darf man sein. Man darf Mormedaner sein. Alles. Aber wenn man sagt, dass man Jünger Jesus sein will, dann ist das Fett im Feuer. Verstehen Sie mich? So ist das. Alles andere, nur das nicht. Und so war es, so ist es in Russland. Die haben die größte Erweckung aller Zeiten in Russland. Jetzt haben 5 Millionen Leute sich zu Jesu Wort bekehrt. Und der Staat steht machtlos. Denen gegenüber kann nichts tun, will aber mit allen Mitteln das ausradieren. Und so war es hier. Der König von Israel hat gesagt, der Kopf Elisas, weil wir in dieser Not sind, soll heute nicht mehr auf seinen Schultern bleiben. So war es. Nun, wie kam die Rettung? Das ist, was mich interessiert. Aber ich musste die Not schildern, denn wir haben diese Not. Wir sind belagert von einem unsichtbaren Feind. Wir sind belagert. Sonst würden die Menschen zu solchen Tieren nicht werden. Wie kam die Not? Wie kam die Lösung zu dieser Not? War sehr merkwürdig. Es waren 4 hungernde, ausgestoßene, arme, kranke Menschen, Aussätzige. Und sie kauerten vor der Stadt. Das Stadttor war zu. Es war belagert. Sie durften nicht in die Stadt, weil sie unrein sind. Und sie durften nicht außerhalb der Stadt gehen, weil eben die Syrer da waren. Und dann kauerten sie da und sie verhungerten. Krank, verhungert, ausgestoßen. Sie hätten einen Grund gehabt, die Stadt zu hassen. Aber das haben sie nicht getan. Das kommt später raus. Sie sagen, ihr lieben Leute, was sitzen wir hier? Wenn wir bleiben, sterben wir. Wenn wir in die Stadt gehen, sterben wir. Wenn wir zu den Syrern gehen und überlaufen, werden wir wahrscheinlich sterben. Aber es kann sein, wir haben eine Chance, dass sie uns am Leben stellen. Also es war der Rat der Verzweiflung. Krank, schwach und am Verhungern. Sagen Sie, die kleine Chance ist, dass wir zu den Syrern fallen. So standen sie auf in der Nacht. Und ich habe diese Geschichte sehr oft benutzt, als meine Kinder klein waren. Und das kann man den Kindern sehr schön anschaulich machen. Sie krochen durch das Gras, denn die Wachen waren überall da. Die Stadt war belagert. Und sie guckten durch das Gras rauf, zu sehen, ob jemand da war. Und sie kamen zu dem ersten Wachposten. Gucken rein, wo der Mann sitzen soll. Da lag seine Pfeife und eine Tasse Kaffee und sein Frühstück lag alles da unberührt. Sie haben Glück gehabt. Genommen, was sie konnten, ging es Nässen durch das Gras. Kam es Nässen. Größte Eilen, hätte mal seinen Mantel hat er mitgenommen, haben sie schnell den Mantel mitgenommen natürlich. Und krochen dann weiter und kam zum ersten Zelt. Und da ist alles gedeckt für das Frühstück für die Offiziere. Speck und Spiegeleier und alles, was das Herz eines Engländers freut, war da auf dem Tisch. Kaffee wartet nur aufgeschüttet zu werden. Und da gehen sie rein und diese Leute haben monatelang nichts im Bäuchel. Gar nichts, also weder Brot noch Gemeinschaft noch irgendetwas hatten sie gehabt. Sie gehen rein und sie setzen sich nicht an den Tisch, die stopfen, verschlingen alles runter. Sie gehen zum nächsten Tisch, Und sie stopfen und stopfen und stopfen, bis die Kapazität erreicht ist. Und dann ihre Augen, wo sie jetzt entsatt sind, sehen das Gold. Oh, ihr lieben Leute, stecken wir ein, alle Taschen voll. Was machen wir damit? Graben Löcher. Gehen Sie zu den Bäumen, unter diesem Baum, unter dieser Eiche, nicht wahr? Da markieren Sie das, da haben wir all die schönen Kleider und Uniformen und all das Silberbesteck und das Goldbesteck. Vergraben Sie dort. Und wie Sie dabei sind, das zu tun, und immer bei stopfen Sie, sagt der eine, du, dieser Tag ist ein Tag Vorbotschaft. Und wir benehmen uns wie die Säue. Wir fressen und stehlen, und die Leute fressen unsere Kinder in der Stadt. Wenn wir das nicht sagen, bis die Morgenröte anbricht, sind wir schuldig, wenn das rauskommt, dass wir solch kolossale Egoisten sind, dass wir das alles für uns genießen und den anderen nicht sagen, da wird uns Schuld treffen. Ander vielleicht hätte gesagt, der König wird es nicht wissen. Aber der König wird es schon sowieso erfahren und Gott sieht es. Da haben sie gesagt, was machen wir? Gut, sie graben alles schön zu, tun ein bisschen Gras drauf, das niemand sieht, nicht wahr? Dann gehen sie zu der Stadt, jetzt hören sie zu. Und sie rufen den Wächter an. Oh, es gab immer Wächter um diese belagerte Stadt herum. Sie schreien rauf zu den Wächter, du, bist du da?
Ja, ich bin da.
Die Syrier sind nicht mehr da.
Bist du ein Verrückter?
Die Syrier, mein Lieber, sind nicht da.
Wer seid ihr?
Wir sind die vier Aussätzigen vor der Stadt. Was? Ja, wir sind die vier Aussätzigen. Und wir sind da gewesen, guckt uns an. Wir sind nicht mehr am Verhungern. Der runter mit seiner Laterne, die sehen ganz frisch fröhlich aus. Und ihre Taschen sind merkwürdig voll, nicht wahr, wie sie darauf rufen. Nun, das Ergebnis war, obwohl das Zeugnis sehr überzeugend war, war es doch sehr unwahrscheinlich. Stimmt oder stimmt es nicht, dass sowas passiert, ist doch sehr unwahrscheinlich. Aber das Zeugnis dieser Leute klang echt. Sie wissen, wenn ich ihnen die Wahrheit sage. Und ich weiß, wenn sie mir die Wahrheit sagen. Stimmt oder stimmt's nicht? Und diese Wächter gucken runter, die haben dann alle anderen Wächter geholt. Ja, ja, es ist wahr. Und wie sie ihr Zeugnis gegeben haben, haben sie gesagt, muss doch wahr sein. Denn so ein Zeugnis kann nicht gefälscht sein. Ich hasse es, wenn man christliche Zeugnisse gibt, die sich anhören wie falsches Zeugnis. Aber wenn ein christliches Zeugnis wahr ist, wird jemand merken, dass das wahr ist und das wäre für mich. Denn für diese Wächter auf der Mauer, das wäre die Botschaft, nicht wahr? Das wäre die Botschaft aller Botschaften. Du. Das sind nur vier Aussätzige, sie haben keine Qualifikationen. Die sind ausgestoßen, wahrscheinlich hassen sie uns, weil es ihnen nicht erlaubt, in die Stadt zu kommen. Wir glauben ihnen nicht. Sie hätten Grund, diese vier Aussätzigen, Gutes für diese Stadt nicht zu wünschen. Aber weil sie so eine frohe Botschaft bekommen hatten, wünschen sie der Stadt das Beste. Also auf alle Fälle, die Wächter, die gehen zum König. Nun, der König ging hungrig ins Bett. Und da ist man sicher nicht guter Laune. Denn in der Nacht kommen die Hungerschmerzen noch mehr, nicht wahr? Das nagt und nagt, sodass man nagt am Hungertuch, sagt man, nicht wahr? Und sie haben ihn gewagt zu wecken, mitten in der Nacht. Stellen Sie sich vor, Sie müssen überzeugt gewesen sein, um zu diesem Mann zu gehen, Herr König, raus in der Nacht.
Ja, was ist denn?
Er steht auf in der Nacht. Ihr lieben Leute, warum so viel Krach? Die Syrier sind geflohen. Die Die Amerikaner würden sagen, go and tell it to the Marines. Geh und sag das den Marinesoldaten, die alles glauben nicht, weil die naiv sind. Aber die haben darauf bestanden, er sagt, ach, es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Die Syrer haben sich zurückgezogen und sich versteckt auf dem Feld. Und wenn wir dann rausgehen, werden sie uns überfallen, in die Stadt eindringen, da sind wir erledigt. Es ist ein Trick. Nee, sagten sie, die Wächter, wir haben mit 4 Zeugen gesprochen. Ach, sagt er, 4 Zeugen. Wer sind denn diese Zeugen? Kranke, aussätzige Menschen, die merkwürdig satt erscheinen und froh erscheinen. Der König ließ sich nicht überwinden, er ließ sich nicht überzeugen. Aber der Diener sagt, also gut, ich muss das hintenrum machen. Er sagt, guck mal, wir müssen heute unsere letzten Pferde notschlachten. Warum, ehe wir sie notschlachten, schicken wir nicht raus zu sehen, ob es wahr ist? Ach, sagte er, ja, also wir müssen sie sowieso notschlachten. Wenn sie nicht zurückkommen, ist gut, wir können sie nicht einmal essen. Aber probier's. Und sie drängten den König, weil sie überzeugt waren, das zu tun, wovon er nicht überzeugt war. Kennen Sie das? Wir gehen raus mit 2 Gespannen. Und da finden Sie es genau, wie diese 4 Leute gesagt haben. Der Weg war voller Waffen, voller Kleider, voller Essen, was die Leute, die Syrer, weggeschmissen haben. Denn wissen Sie was? In der Nacht hat Gott diese Syrer, die Übermacht hatten. Gott hat sie geschlagen. Sie haben ein Getöse, wie sie meinten, von Kriegswagen und von Pferden gehört. Und sie sagten, der König von Israel ist so verzweifelt, dass die Könige der Hethiter und der Ägypter gedungen gegen uns und sie werden uns umzingeln vor der Stadt und wir sind erledigt. Und in ihrer eiligen Flucht schmissen sie alles weg, um ihr eigenes Leben zu retten. Wer hat die Syrer wirklich geschlagen? Hat der König von Israel das getan? Nee. Die 4 Aussätzigen haben es nur berichtet. Gott hat den Sieg gewonnen, hat denen Angst gemacht. Und vor lauter Angst Gottes, Furcht Gottes, sind sie alle geflohen. Und diese Botschaft ist die Botschaft, die ich Ihnen bringen will heute Abend. Sie sind umzingelt. Deshalb tun Sie Unmenschliches. Was brüllen Sie Ihre Frau an? Mann, warum tun Sie das? Warum haben Sie gestohlen? Haben Sie Ehebruch gemacht? Warum haben Sie gelogen heute? Warum haben Sie Gottes Angesicht nicht gesucht? Warum sind sie nicht still geworden vor ihm, weil sie umzingelt sind? Sie wissen, dass es gut wäre, in Ordnung zu sein mit ihrem Schöpfer, aber sie tun es nicht, weil sie ihre Spezies, ihre Art als Homo sapiens verloren haben. Und sie sind Homo teufeliensis geworden, verstehen Sie mich? Richtig, so sind wir alle. Wenn man uns genug bedrängt, tun wir allerlei, was wir nicht tun sollen. Stimmt oder stimmt's nicht? Nun, die Botschaft, die ich für Sie habe, ist die Botschaft, die nur ein Kranker, Aussätziger, Verzweifelter annehmen wird, wenn er weiß, dass er krank, aussätzig und verzweifelt ist. Der König in seiner Stadt, der ist nicht rausgegangen zu gucken. Es waren nur Leute, die ihre eigene Lage erkannt haben als verloren, die diese Botschaft bekamen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Wenn Sie wissen, dass Sie ein hoffnungsloser Fall sind, dann sind Sie einer, der voller Hoffnung sein soll. Denn Sie sind ein Kandidat für das Reich Gottes, wenn Sie das wissen. Stimmt oder stimmt es nicht? Und sie gingen raus, gerade diese 5 Männer, und sie haben gefunden, dass Gott ihnen den Sieg gewonnen hat. Und das ist die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums für Sie hier, für mich hier heute Abend. Dass das, was Sie selber tun, nicht tun konnten, nämlich aus der Belagerung herauszukommen. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Belagern. Für die, die rausgehen, gucken und den Feind genau angucken, den Feind hat Jesus geschlagen. Und was er getan hat, weil Gott die Syrer geschlagen hat, kam der König von Israel raus und er wurde umhergeführt in dem Siegeszug Gottes. Er hat es nicht gewonnen. Gott hat das getan. Sie mit ihren guten Werken können Gott nicht gewinnen. Aber er kann den Sieg über die Sünde für sie gewinnen und führt sie herum im Siegeszug in Jesus. Das ist die frohe Botschaft. Und wissen Sie was? Sie dürfen nicht sagen, oh, das haben wir schon gehört. Eins müssen Sie bedenken, dass wenn Sie von irgendjemandem die Botschaft so gehört haben, wie die vier aussätzigen Menschen, vier Aussätzigen vor der Stadt, die Botschaft sagten, dann können Sie selbst einen König in Bewegung setzen. Einen König in Bewegung setzen. Nun, Sie haben hier in Wien keinen König, aber Sie haben die Stadtväter. Und es ist Zeit, dass man weiß, dass die Botschaft, die frohe Botschaft für jeden Menschen ist, der weiß, dass er krank ist. Der weiß, dass er keine Chance hat. Der weiß, dass er sich selber nicht helfen kann. Nur Gottes Sieg kann das tun. Und die ganze Stadt stürmte raus. Ah, das wünschte ich für Wien. Die ganze Stadt stürmte raus auf die Botschaft dieser vier Aussätzigen hin, dass Gott den Sieg gewonnen hat. Jesus hat den Sieg über Sünde für sie gewonnen. Ich finde das eine Botschaft, die so herrlich ist, dass man nicht die Worte findet, um das zu sagen. Ein Wort der Warnung und ich bin dann fertig. Der König hatte einen hohen Offizier da. Und dieser hohe Offizier, man hat das rausbekommen, erst in letzter Zeit von den Wandmalereien der Syrer. Und da haben sie Kriegswagen gemalt und da sah man den König auf dem Kriegswagen und hinter ihm einen Mann an einem Gurt festhalten, dass er selber fest war und er hielt von hinten den Gurt des Königs. Dass er nicht rausfällt, wie eben allen Leuten von seinem Schwert austeilte, nicht wahr? Und das war der Gurthalter, der wichtigste Mann im Reich, denn er war wichtiger als Leibgarde für den König. Und er sagte zu Elia, als er sagte, morgen um diese Zeit wird alles den normalen Preis haben. Ein Taubenmist und Eselsköpfe werdet ihr nicht mehr essen, denn es wird alles zu normalen Preisen sein. Er hat gesagt, das ist unmöglich. Gott kann es nicht tun. Auch wenn er Luken am Himmel machte, wäre das nicht möglich, was er sagte. Wenn Sie zu Gott sagen, mich kann er nicht erretten, mir kann er nichts tun, mir kann er nicht helfen, tun Sie, was der Gurthalter getan hat. Und als dann die Leute herausstürzten aus der Stadt, gab es so ein Chaos im Tor, dass der König sagte zum Gurthalter, du gehst hin, du regelst, du spielst Verkehrspolizist da. Und er hat versucht, Verkehrspolizist zu spielen, mit einer Masse, die so verhungert war nach der guten Botschaft und nach den Folgen der guten Botschaft, dass sie ihn zertraten haben im Tor. Er sah, wie das Essen normal wurde, nahm aber selber nicht dran teil. Und es sind Leute hier heute Abend, die sehen, wie andere am Sieg Jesu teilnehmen. Die sehen das. Und sie nehmen selber nicht dran teil. Ist das nicht eine Katastrophe? Einzige, was man tun kann, ist sagen, Herr Jesus, mir selber kann ich nicht helfen. Ich gehe und untersuche den Feind, den du geschlagen hast. Der findet den Feind geschlagen.
Und dann haben die die Frohbotschaft für sich. Und alle Schätze der Weisheit sind denen zuteil, wie alle Schätze der Syrer den Leuten von Samaria zuteil wurden. Lasst uns das
erfahren. Heute Abend seien Sie kein Gurthalter. Seien Sie lieber ein Aussätziger. Und dann nehmen Sie daran teil. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns das Brot des Lebens gibst und dass du das Brot des Lebens bist. Ich danke dir auch, dass du das Wort des Lebens bist und dass wir Gemeinschaft haben an diesem Wort. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wie wir an deinem Wort, an deinen Gedanken, deinen Ideen teilnehmen, indem dein Wort ein Teil von uns wird, dass wir den Brennstoff des Lebens bekommen, dass du uns dann die Ströme des lebendigen Wassers gibst, dass alle, die das erfahren, dir danken und loben für deine große Tat auf Golgatha. Wir danken dir für diese Vorbotschaft. Amen.
Amen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Neuen hier, die frischen Gesichter, dies ist rausgekommen vor 3-4 Wochen, gibt uns die Basis dieser Liebe zu Jesus. Das heißt Tauferkenntnis und Liebe zu Jesus und zeigt, was die biblische Taufe tut. Ein sehr, sehr maßgebliches Wort für die Vollmacht, die in Jesus ist. Es ist auch für die, die das Alte kannten, ein neuer Anhang drin, über schwierige Stellen in der Heiligen Schrift. Dieses Buch ist auch vor 3 Wochen rausgekommen. Dieses Jahr haben wir gearbeitet. In Amerika gibt es auch das Gleiche. Das ist Englisch. Hat auch genauso viel Arbeit gekostet. Heißt der Naturwissenschaftler auf der Kanzel und ist eine Sammlung von Vorträgen, die ich in Universitäten und in Gemeinden gehalten habe. Auch diese Geschichte von heute Abend ist da drin. Soweit ich mich entsinne, ja, ich glaube, die Geschichte ist drin. Dieses Buch ist Inflation, die Dieb im Haus. Und ich habe es geschrieben für die Leute, die nicht wissen, dass sie einen Dieb im Haus haben. Es ist immer gefährlich, wenn man nicht weiß, dass ein Dieb im Haus ist. Was ich gesagt habe, ist, wie unsere Freiheit uns gestohlen wird. Denn was wir besitzen, gibt uns Freiheit. Wenn was wir besitzen einfach schwindet jeden Tag, dann verlieren wir unsere Freiheit. Und wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Es ist vom christlichen Standpunkt aus geschrieben, besonders für Mütter, die Finanzen des Hauses leiten müssen und die einkaufen müssen, besonders für die. Auf dem Tisch hinten sind auch 2 wissenschaftliche Bücher für die, die zu hoch sind, um das zu hören, was ich Ihnen heute Abend gesagt habe, die wirklich was Festes Wissenschaftliches in der Hand haben. Das erste heißt, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Und das zweite heißt, planender Geist oder planlose Entwicklung. Und da habe ich die Ideen Gottes von der Wissenschaft her besprochen, wie Gott uns gemacht hat, wie er den Kosmos gemacht hat und was er vorhat mit uns. Diese beiden Bücher sind auch da. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Geduld mit mir und ich wünsche Ihnen eine recht gute Nacht. Wenn Sie Fragen haben für mich, bleibe ich ein bisschen hier und dann können Sie mich persönlich ausfragen. Vielen herzlichen Dank.